Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank. Oh Gott, das ist gerade so lustig, weil Susi und ich beide ein Grinsen im Gesicht haben, weil wir mal wieder in einem Raum sitzen.
Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Also das andere klappt ja auch mittlerweile gut, aber es ist auch mal schön wieder.
Ja.
Live in einem Raum zu sein.
Vor allem die Reaktion, boah, das ist gerade super merkwürdig, wenn man das jetzt nur so online gewöhnt war, dass man, wohl, weißt du, da habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht, so eigentlich schon verrückt, dass man so telefoniert, weil wohin gucke ich denn? Guckt man irgendwas random einfach an?
Ja, ich gucke irgendeine Ecke vom Schreibtisch an oder gucke auf mein Regal, aber es ist so komisch, weil wie gesagt, man sieht die Reaktion des anderen ja nicht. Man versucht, sie dann rauszuhören. Funktioniert dann aber auch nicht, wenn gewisse Leute sich auf still stellen, während man aufnimmt.
Genau, also tatsächlich kommen wir jetzt mal wieder zu unseren ganz normalen Folgen zurück. Wir wollen euch einfach ein bisschen erzählen, was die letzten Wochen passiert ist, weil ich kann es jetzt nicht mehr ganz runterbrechen, was November davon war.
Wir machen das auch nicht mehr. Wir gucken jetzt einfach der letzte Zeitraum, der war.
Ja. Und wir starten einfach mal mit Filmen.
Richtig.
Tatsächlich so schon mal eins vorab. Es wird ein bisschen anders. Es gibt ein paar neue Dinge zu erzählen, ein paar Sachen, über die man vielleicht noch nicht so geredet hat. Also es gibt ein paar neue Themenblöcke, sag ich jetzt.
Sagst du einfach mal. Ich glaube aber schon, dass wir über ziemlich viel schon geredet haben.
Auch.
Aber es war halt nicht so viel Serien oder Filme bei dir in dem Monat oder Spoiler Bücher. Ist ja gerade die Phase, war bei mir jetzt auch nicht so viel. Dafür hat man ja andere Sachen gemacht.
Ja, genau.
Also von daher wird es eine bunte Mischung und wir tun heute alles in eine Folge.
Ja.
Es gibt keine zweigeteilte.
Das sagen wir jetzt, warten wir ab. Aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut.
Ja, glaube ich auch.
So, wir starten ganz klassisch mit Filmen. Ich würde sagen, ich habe einen Film geguckt und das andere ist ein Kurzfilm.
Okay.
Den Film, den ich geschaut habe, das ist Pain Hustlers auf Netflix.
Mhm. Das ist ein interessanter Titel.
Aha.
Mhm.
Emily Blunt spielt mit.
Ach, wir
und Chris
lieben.
Evans.
Oh, what?
Aha,
warum habe ich den noch nicht gesehen?
Der ist
Entschuldigung.
Relativ neu, also noch gar nicht so alt. Es geht um. Aber ich kann die Jahreszahl jetzt gar nicht so ganz sagen, aber irgendwie, also ich glaube vor den 2000ern, weiß ich auch nicht mal. Auf jeden Fall, der Film spielt in den USA und es geht, also Chris Evans ist so ein Pharmavertreter.
Ja.
Und greift quasi Emily Blunt irgendwo auf.
Mhm.
Und sie wird dann quasi mit in diese Pharmaindustrie reingezogen, wird auch Pharmavertreterin. Und es geht eben genau um dieses Thema, Fentanyl ist es, glaube ich, wie sie das an die Ärzte verbreiten, weil es ist ja ein Medikament gegen Krebs oder für Krebs, um die Schmerzen zu verringern.
Mhm.
Und darum geht es in diesem Film, wie dieses Medikament mehr an die Ärzte gebracht wird, wie das so einen riesen Boom bekommt, wie sie dadurch natürlich sich bereichern und so weiter.
Ja.
Aber auch so das Negative an dem Ganzen. Was macht es mit den Patienten? Was macht es mit den Ärzten? War alles Mögliche. Also es ist relativ vorhersehbar von dem her, was da passiert, weil das passiert ja im echten Leben so, was eigentlich das Schaurige an dem Ganzen ist. Aber es ist ein guter Film. Ja, schwer zu sagen, dass er einen gut unterhalten hat, weil das hat er nicht. Aber ich finde die Thematik krass, wie sie die aufgegriffen haben. Und der Film war richtig gut gemacht. Und Emily Blunt und Chris Evans sind halt beides Top-Schauspieler. Und dieses Thema ist gerade auch was irgendwie schon wieder ganz schön durch die Nachrichten so geht, weil ich habe jetzt auch schon drumrum irgendwie einiges drüber gehört, dass das wohl gerade auch so ein Thema ist. Funk hat zum Beispiel drüber berichtet erst letztens.
Ja, das ist so eine neue Welle in Amerika. Die haben ja in gewissen Zeitabständen immer so krasse Drogenwellen und Fentanyl ist wohl gerade wieder
ganz genau
ein großes Thema, was da durch die Decke geht und was viele Todesopfer auch fordert.
Und also der Film beleuchtet quasi genau diese ganze Thematik aus Sicht von diesen Pharmavertretern, die natürlich dafür da sind, dieses Medikament an die Leute zu bringen.
Ja.
Und gleichzeitig, die Schattenseiten werden jetzt nicht ganz so beleuchtet, aber das eben aus Nachrichtenberichterstattung so kennt man diese Problematik. Aber mir war es nicht so bewusst, dass das so ein Riesenthema in den USA ist. Das ist anscheinend viel krasser wie unsere, in Anführungszeichen, herkömmlichen Drogen.
Ich glaube, weil bei uns diese ganze Sache anders
geht
läuft.
Nicht.
Genau,
gibt
also
ja.
das gibt es so bei uns nicht mit diesen Pharmavertretern. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level in den USA, was da abgeht, konkurrenzmäßig.
Ja, und halt auch vor allem, und du kannst halt sowas wie Fentanyl kriegst du nicht vom Arzt einfach verschrieben für zu Hause. Das sind, also das Level an Schmerzmitteln, was du hier kriegst, kriegst du im Krankenhaus. Oder, also korrigiert mich, wenn ich falsch dran liege, aber das ist solch so eine Art von Schmerzmitteln kriegst du nicht mit nach Hause. Für einfach so zu Hause.
Nein, sondern die verabreicht immer, dir immer jemand. Genau,
das ist immer in irgendeinem kontrollierten Raum oder mit Personal,
Umfeld.
Wie auch Umfeld, danke.
Bitte.
Genau, aber also ein guter Film.
Okay, Emily Blunt hat mich halt einfach schon überzeugt.
Das
Emily
war
Blunt,
tatsächlich für mich auch das
mein
Erste.
Gott,
ich
liebe diese Frau. Ich
habe so ein paar Sequenzen gesehen, dachte mir, okay, Emily Blunt, es geht um Medikamente, keine Ahnung was, ich schaue ihn mir an. Und dann war es dafür dann wieder ein ernsterer Film. Also er hat schon seine humorvollen Momente, der Film, aber die Thematik gibt es ja quasi her. Genau, also das war Pain Hustlers. Und dann würde ich jetzt einfach noch den Kurzfilm hinterher legen, das ist auch auf Netflix. Und zwar, ich sehe was, was du nicht siehst, ist der Kurzfilm von Wes Anderson, der jetzt gerade neu auf Netflix rausgekommen ist.
Aha.
Mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle.
Oh, warte, ich glaube, der ist mir
so
angezeigt
schwebt.
Worden. Ja.
Genau.
Ja, ja. Oh ja, da habe ich Werbung für gesehen.
Der ist auch total beworben worden überall. Mhm. Und das ist so ein Kurzfilm. Ich kann dir diese Handlung nicht sagen, weil auch typisch Wes Anderson. Die Handlung ist eigentlich scheißegal, weil es ist immer super schräg, was in diesem Film passiert. also ich finde auch, das ist so ein Film, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass er mir gut gefallen hat.
Mhm.
Weil so rein von der Handlung, ich habe keine Ahnung, was in diesem Film abgeht. Film, in diesem Kurzfilm, ich glaube, das ging eine halbe Stunde oder so. Oder 40 Minuten. Aber er ist halt optisch einfach cool gemacht. Und das nimmt jetzt gar nicht so viel vorweg. Ich finde bei dem, also ich habe Grand Budapest Hotel davor von Wes Anderson gesehen. Und ich möchte unbedingt noch See How They Run, glaube ich, heißt der Film.
Mhm.
Den möchte ich noch von ihm sehen. Und ich fand jetzt eben in dem Kurzfilm war es nochmal so besonders, weil mehr mit dieser Theateroptik so gespielt wurde. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, es wird ein Theaterstück aufgeführt und die Szenen wechseln durch. Also wirklich, dass hinten die Kulisse gewechselt wurde, dass irgendein Licht anders aufgebaut wurde oder so weiter. Du hattest wirklich das Gefühl, du siehst gerade eine Bühne, auf der die Dinge reinlaufen, weggetragen werden und so weiter. Und das finde ich, dieses Optische und auch generell, wie halt dieser Farblook ist und so, finde ich sau cool. Dieses, wie sie sprechen, das ist ja so ein eigenes Ding von Wes Anderson-Filmen. Und wie gesagt, diese merkwürdige Handlung ist ja auch so das Wes Anderson-Ding. Ich finde, man kann diesen Kurzfilm angucken, sich denken, ah, ist ganz geil gemacht. Ja, das, ich finde, ich kann das für so als Kunstwerk quasi wertschätzen.
Okay.
Das würde ich sagen, ist die Zusammenfassung.
Dann hast du mir jetzt schon eine Sache voraus. Du hast ein Werk von Wes Anderson gesehen. Ich habe zwei sogar. Mein Gott, stimmt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, eins zu sehen. Mal schauen, ob das irgendwann noch passiert.
Also es ist wirklich, ich finde, das ist ja auch jetzt so, wenn ich mit Leuten drüber spreche, das ist auch so das Fazit. Es ist jetzt nicht, dass man denkt, boah, geilste Unterhaltung, pur, oh mein Gott, was ist das für ein geiler Film? Es ist einfach diese Machart, die ist auch so krass.
Ja.
Ja.
Ja, muss ich mir mal anschauen.
Aber Budapest Hotel fand ich trotzdem aber zum Beispiel schon sehr lustig.
Okay.
Wie gesagt, mehr kann ich jetzt gar nicht zu anderen Filmen sagen. Aber das war der Kurzfilm. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das waren die zwei Sachen, die ich so gesehen habe.
Ich habe ein bisschen mehr geschaut, aber jetzt auch nicht so viel. Wir starten mit Licorice Pizza.
Licorice Pizza?
Wie sag's nochmal?
Licorice.
Okay. Können wir das
Licorice.
Bitte? Licorice. Nein. Licorice Pizza.
Ja.
Dankeschön.
Also, was ist das auf
Schallplatte.
Deutsch?
Also das ist so ein, das ist ein Ausdruck für Vinyl, für Schallplatte.
Ja, Licorice ist Lakritz auf Deutsch.
Ja.
Lustig. Das
Lakritz-Schallplatte,
wenn ich ins Mikrofon spreche, hört ihr mich natürlich auch super. Okay, spannend, dass das Schallplatte heißt. Mhm.
Genau, und der Film erzählt die Geschichte von Alana Kane und Gary Valentine und spielt in den 70er Jahren im San Fernando Valley. Und Gary ist ein Teenager, 15, 16 Jahre alt während des Films und Alana ist Mitte 20 und beide suchen so ihren Weg im Leben und begegnen sich dann und verlieben sich auch ineinander, finden aber am Anfang nicht so dazu, sondern Alana sagt, nee, ich bin zu alt und das geht nicht und dann sind sie quasi erstmal befreundet, aber man merkt die ganze Zeit, eigentlich ist das schon mehr. Und Gary macht das auch deutlich, dass er gerne mehr, also dass er mehr als eine Freundschaft haben würde. Und ja, so begleitet man die beiden. Und Ich finde, dieser Film, weißt du, der macht dein Herz, der ist einfach was fürs Herz. Der ist super schön erzählt, die Optik ist super. Die beiden Hauptdarsteller, es ist das Debüt von den beiden. Zum einen von Alana Haim, heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wie heißt er? Ah, Cooper Hoffman. Ich habe es vergessen. Ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Ich habe die ganze Zeit auch gedacht, irgendwie kommt mir sein Gesicht so bekannt vor, bis ich das dann festgestellt habe, dass das sein Sohn ist, weil er sieht ihm schon sehr ähnlich. Und die beiden sind einfach super sweet. Das ist eine super gute Kombination. Man kauft denen alles ab. Man fühlt mit. Und ja, auch die Musik, der Soundtrack, das passt einfach. Das ist einfach ein Film, der total rund in sich ist und der einen so ein bisschen glücklich zurücklässt. Also, das war sehr schön. Licorice Pizza. Nein.
Nein. Licorice.
Ah, Licorice. Können wir das bitte rausschneiden?
Licorice.
Licorice. Licorice.
Oh Gott. Licorice finde ich
Können wir das nicht einfach dabei belassen?
Licorice.
So, wie heißt es jetzt nochmal? Sag's doch einfach
Licorice.
Noch. Licorice. Licorice. Ich kann es.
Boah, am Ende spreche ich es jetzt auch falsch aus. Ich glaube, es ist Licorice.
Licorice?
Jetzt in der Frage ist, boah, okay, egal, ja.
Wurscht.
Licorice.
Licorice. Licorice finde ich gut. Pizza. Genau. So, der nächste Film, den ich mir angeguckt habe, das war, ich bin dann eher in den asiatischen Raum von Filmen gewandert, und zwar koreanisch und chinesisch. Und als erstes kommt der koreanische Film. Und zwar habe ich mir angeschaut, Die Frau im Nebel, Decision to Leave. Der war, ich glaube, der lief dieses Jahr im Kino oder Ende letzten Jahres, wie auch immer. Und der hat mich die ganze Zeit schon angesprochen und dann gab es ihn jetzt im Angebot bei Amazon Prime für 99 Cent und dann habe ich es genutzt. Der Film ist ein Werk des Kultregisseurs Park Chan-wook und es geht um darum, dass ein Mann von einem Berggipfel stürzt und jetzt herausgefunden werden muss, war das jetzt ein Unfall oder wurde er ermordet? Und die beiden Hauptfiguren sind zum einen der Kommissar, der dieses Verbrechen jetzt bearbeitet, und die junge Witwe des verstorbenen Mannes. Ja, man begleitet die beiden dabei, also zum einen der Kommissar natürlich versucht herauszufinden, okay, ist es jetzt ein Unfall oder es wirkt ein bisschen komisch? Ja, also der ist sich nicht ganz so sicher, und als er dann die Witwe trifft, hat er so ein Gefühl, dass da mehr dahinter steckt, und er entwickelt dann auch so eine gewisse Obsession für die Witwe. Und wie gesagt, das ist die Grundlage des Films und dann entspinnt sich halt die Geschichte weiter. Und der Film ist schon in so einer ganz besonderen Art erzählt, die asiatischen Regisseure einfach raushaben. Also das ist keine typische Erzählung, sondern sie wirkt immer so ein bisschen weird. Also so ein bisschen, wie soll ich das sagen?
Surreal?
Ja, surreal, dankeschön. Und auch komisch. Ja, weil es einfach anders erzählt ist. Aber trotzdem, dieser Film in sich ist total rund, weil das alles zusammenpasst, so wie es erzählt wird, auch die Musik. Ich finde, das kommt auch noch bei dem letzten Film, den ich gesehen habe, diese Musik und die Bilder dann im Zusammenhang, wie es geschnitten ist, ist einfach, das ist das, was das ausmacht. Aber also, ich fand, das war ein Film, der auf jeden Fall sehenswert ist, der einen gut unterhalten hat, auch wenn er 2 Stunden geht. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich sitze da jetzt 2 Stunden und schaue mir die Geschichte an, oder 2,5 Stunden. Kann ich empfehlen, wenn man mal ein bisschen was anderes sehen will, nicht typisch Hollywood, ja, sondern eine Geschichte, die anders erzählt ist und die trotzdem, die ist nicht so kitschig. Also es ist auch eine Liebesgeschichte, aber sie wird halt nicht kitschig erzählt oder mit irgendwelchen Klischees. Sie ist anders und trotzdem geht sie dir ans Herz. Fand ich gut, ja. Mit dem Krimi-Fall noch dazu, schon gut gewesen. Die Frau im Nebel, Decision to Leave. Dann habe ich mir einen Film angeguckt, um einfach unterhalten zu werden. Und zwar, dafür ist auch viel Werbung gemacht worden. Auf Netflix kam ein neuer Film, Gal Gadot in der Hauptrolle. Der heißt Heart of Stone.
Oh ja.
Genau.
Also habe ich auch gesehen. Die Werbung.
Die Werbung, so, ja.
Ja.
Ist ein Action-Agentenfilm mit, wie gesagt, Gal Gadot in der Hauptrolle und Jamie Dornan. Spannende Kombination, ja. Und es geht um die Agentin Rachel Stone. Man sieht, die Namen sind schon sehr gut hängen geblieben. Aber genau, die Hauptrolle, die Protagonistin, so rum, Rachel Stone, die fürs MI6 arbeitet und mit ihren Kollegen gerade auf einer Mission ist. Und die Mission geht dann so ein bisschen schief und dann kommt die Handlung so richtig ins Rollen, weil Rachel Stone nicht nur für den MI6 arbeitet, sondern noch für eine andere Organisation, die so ein bisschen special ist. Ich will das nicht verraten, weil ich hatte mir vorher nicht durchgelesen, worum es geht. Ich hatte nur den Trailer gesehen und der Trailer sagt das auch noch nicht aus, glaube ich, was da wirklich im Mittelpunkt steht. Der Film war unterhaltend. Das war mal ein bisschen was anderes thementechnisch gesehen, aber er war auch schon sehr vorhersehbar. Also ich finde, man hat schon am Anfang, also nach den ersten 20 Minuten hatte ich schon so ein Gefühl, in welche Richtung das geht. Das ist dann auch bestätigt worden, aber trotzdem, also Gal Gadot ist wundervoll anzusehen. Es ist einfach so, es sind coole Action-Szenen dabei. Wer Matthias Schweighöfer nicht mag, sollte den Film nicht ansehen, weil Gefühl ist Matthias Schweighöfer gerade überall.
Der ist in jedem neuen.
Ja, und er hat gar nicht so eine kleine Rolle in diesem Film tatsächlich. Weiß ich auch nicht, aber das ist so, ich finde, das war auch das Komische, weil ich wusste nicht, dass er da mitspielt und dann taucht er auf einmal auf innerhalb dieser ganzen Hollywood-Schauspieler und das ist so komisch, weil er wirkt irgendwie schon ein bisschen out of place. Also er wirkt da so ein bisschen fehlplatziert.
Aber vielleicht ist es halt nur für uns so. Es kam jetzt auch gestern, habe ich einen neuen Weihnachtsfilm gesehen, da ist bei mir auch das Vorschaubild, weil es, wusstet ihr das mal, so Side-Fact hier, die Vorschaubilder, die für die Filme sind, sind quasi, je nachdem, was dein Netflix-Algorithmus macht, jeder hat andere Vorschaubilder. Es gibt für jeden Film quasi 10 Vorschaubilder und je nachdem, zum Beispiel bei mir ist Matthias Schweighöfer da drauf. Kann sein, dass bei dir halt Jennifer Garner drauf ist, weil Jennifer Garner und ein anderer Typ sind die zwei hauptsächlichen.
Ach du mal, ist das dieser Familienfilm?
Ja, Family Switch oder so.
Ja, da ist Jennifer Garner bei mir drauf, weil das mein
Matthias Schweighöfer.
Wahnsinn.
Und ich so, hab dann angeguckt, okay, was geht's? Und dann so, was macht der schon wieder in so einem Film?
Der spielt aber wirklich überall mit. Auch sein Kurzauftritt in Oppenheimer. Also das ist ja
wirklich
Wahnsinn.
Der ist jetzt nach Hollywood rüber geschwappt. Krass.
Ja, aber er wohnt ja auch. Er ist ja nach Los Angeles gezogen.
Okay, Entschuldigung, jetzt voll abgedriftet, aber okay, verrückt.
Ja, aber er wirkt trotzdem irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Aber vielleicht ist das auch einfach, weil wir uns schon so satt gesehen haben an ihm.
Sagen.
Ja,
weil wir ihn als deutschen Schauspieler so kennen.
Ja, und aber die Anfangsfilme von Matthias Schweighöfer, wenn du seine Anfangswerke siehst, die sind gut. Und irgendwann ist er dann in eine Richtung gegangen und war einfach zu omnipräsent. Mhm. Und jetzt ist man einfach, also man ist so ein bisschen durch mit ihm, weil zu viel.
Ja, das stimmt.
Und jetzt kommt er noch in den großen, also in größeren Hollywood-Produktionen drin vor. Das ist total surreal irgendwie. Ja. Also, sagen wir es mal so, man ist unterhalten worden auf jeden Fall und er hat jetzt nicht so viel Gehirnkapazität gebraucht, der Film, er war einfach schön anzusehen. Mhm. Ja, passt also für sowas auch. Passt das, genau, ich habe das, meine Erwartungen wurden erfüllt an diesen Film, von daher ist
also
okay.
Also kein krasser Actionfilm, aber so.
Die Action ist schon krass,
ja, aber ich
manchmal auch ein
nicht
bisschen
so einen,
zu viel
der
CGI.
Umhaut und denkst dir, wow, besser neuer Actionfilm.
Nee, also nicht so wie das erste Mal John Wick oder sowas,
aber
nein.
Aber ein Film, der einen trotzdem gut unterhält mit Action.
Genau.
Okay.
Heart of Stone. Und mein letzter Film, den ich dann noch im Heimkino gesehen habe, ist ein Film, den habe ich zu Schulzeiten gesehen, weil zu Schulzeiten hat man sich in der Bibliothek auch DVDs ausgeliehen, weil es war ja noch nicht, man hatte ja noch nicht diese Verfügbarkeit von den ganzen Streamingdiensten. Nee. Und auch wenn man oft im Kino war, hat man trotzdem nicht alles gesehen. Und zwar habe ich gesehen In the Mood for Love. Das ist ein chinesischer Film von Wong Kar-wai und da geht es um den Zeitungsredakteur Chao und die Sekretärin Li Chen. Die beiden ziehen nebeneinander ein, sie mieten ein Zimmer in einer Wohnung und diese Wohnung liegen jeweils nebeneinander, sie sind auf einer Etage. Beide sind verheiratet, es spielt in Hongkong. Der 60er Jahre, wenn ich mich recht erinnere, ja. Und dieser Film, ich hatte diesen Film gut in Erinnerung, mir war aber nicht mehr komplett alles im Bewusstsein. Aber ich weiß, dass dieser Film mich schon zu Jugendzeiten beeindruckt hat, weil er anders einfach war. Mhm. Und dieser Film ist total ruhig erzählt, hat keine, wie soll ich das sagen, so schwafligen Dialoge. Die Sprache ist ganz klar, es wird relativ wenig geredet. Es wird viel über die Bilder gemacht, über die Musik. Die Musik ist ganz bedeutend in diesem Film. Es kommen auch viele Wiederholungen vor, so bestimmte Bildausschnitte, ja, wie eine Uhr oder die Sekretärin holt sich immer Nudelsuppe und man begleitet sie dann immer so dabei. Aber das ist so, um diesen Alltag irgendwie darzustellen. Wie auch immer, ich habe noch gar nicht gesagt, worum es richtig geht, ne? Also man begleitet diese beiden Personen und es ist so, dass die Ehepartner der beiden eine Affäre beginnen und sie dem auf die Schliche kommen und sich dann halt so darüber verständigen. Also sie reden dann beide darüber, dass die ihre jeweiligen Ehepartner eine Affäre haben und verlieben sich so ineinander. Wie gesagt, man begleitet sie dann dabei und man muss sich diesen Film angucken, damit man versteht, warum der so eine große Faszination hat.
Okay.
Es ist wirklich, es ist keine Geschichte, die unerwartete Wendungen hat oder super spannend ist. Es ist eine ganz alltägliche Geschichte. Ja, aber er ist so schön gemacht. Okay. Dass du auch wirklich, du fühlst dich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt oder irgendwas. Das ist einfach nur schön. Auch wenn es ein trauriges Thema ist und es auch kein Happy End gibt oder irgendetwas. Aber du fühlst einfach so mit, ohne dass da irgendwas überzogen oder überdramatisiert wird. Das ist so ganz klar.
Okay, klingt schon schön.
Ja.
Dann müsste man sich wirklich einfach mal anschauen. Und
ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht besser ausdrücken. Das ist nicht. Das ist eine ganz spezielle Art, wie er die Sachen in Szene setzt. Ja, die Kameraführung, wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, die Musik. Ja, weil es natürlich auch immer ein wiederholendes Thema gibt, also wie gesagt, die Dialoge sind relativ kurz gefasst und ganz klar, ganz einfache Sprache. Ja, da ist nichts irgendwie überzogen oder hochgestochen. Ja. Und du hast diese Phasen, wo dann halt was passiert, wo Leute miteinander interagieren und miteinander reden. Und dann hast du aber wieder diese Phasen, wo du nur beobachtest. Und dann ist diese Musik darunter, also wo nicht geredet wird, sondern wo du einfach nur die Bilder siehst. Und das ist das, was diesen Film so ausmacht.
Das klingt doch schön.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Das war auch, wenn ich es mir jetzt überlegen muss, war das auch tatsächlich das Highlight dieser Filme. Und es war gut, dass ich ihn jetzt nach der Zeit nochmal gesehen habe. Ist bestimmt 20 Jahre her.
Ja, krass. Schon lange her.
Ich glaube, es könnte 20 Jahre sein. Ja, also In the Mood for Love, eine Empfehlung. Dieser Film gehört zu einer Trilogie dazu und ist der mittlere Teil. Den ersten habe ich noch nicht gesehen. Man kann die aber alle auch unabhängig voneinander sehen, obwohl jetzt Teil 2 und Teil 3, also 3 schon miteinander verbunden sind. Den letzten Teil der Trilogie habe ich auch schon gesehen, muss ich mir jetzt aber nochmal angucken. Also den habe ich auch schon damals gesehen, ja.
Okay.
Ja, und
ist das ja in einem zukünftigen Update dann dabei.
Wird definitiv dabei sein, weil ich bin gerade so in Stimmung. Ich bin gerade so in diesem asiatischen Raum.
Das ist doch geil.
Weil es ist nicht so überzogen einfach. So kein dramatisch. Es ist, einfach. Ja, danke, atmosphärisch. Das ist es.
Okay.
Lieb ich.
Schön.
So.
Ja, das waren die Filme. Tatsächlich, ich habe auch sehr viel andere Sachen noch geguckt, aber es waren halt keine Filme.
Ja, ist okay, dann erzähl doch mal.
Also, ich weiß gerade gar nicht, mit was ich anfange.
Fang doch einfach mal an.
Ja, ich fange mal mit dem an, wo du auch was dazu sagen kannst, denn ich bin auf einem neuen Trichter und es ist gerade das aktuelle Ding, was gerade im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich habe Wer stiehlt mir die Show entdeckt.
Oh, ich sehe gerade nur immer die Ausschnitte.
Ja.
Ich habe noch nie Wer stiehlt mir die Show gesehen, ja, mit Joko Winterscheid, ja. Aber ich liebe ja Joko und Klaas Joko gegen ProSieben. Das ist meins.
Ganz genau. Das habe ich, by the way, auch immer wieder geguckt. Stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Also das sind meine zwei Laster, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten Wochen gewesen. Also eins ganz intensiv, ja. Wie ihr mitbekommen habt, ich war ja krank. Da war in dieser Woche, habe ich rauf und runter eine Staffel Wer steht mir die Show geguckt. Und gerade aktuell ist eben die Staffel mit Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer und Hazel Brugger. Und Joko eben. Und das ist so eine Konstellation. Klar, Matthias und Joko sind ja befreundet. Hazel ist einfach nur ein geiler Mensch. Und der Flo ist einfach auch nur ein cooler Typ. Und der kennt ja auch den Joko und den Matthias schon.
Florian David Fitz.
Ja.
ist einer der nettesten Menschen auf dieser Welt.
Ja.
Wirklich.
Von dem her, diese Kombi ist geil. Ja, und irgendwie ist man da, also ich bin tatsächlich bei den Podcast wiederum von Joko mit Sophie Passmann draufgekommen, weil nachdem wir auf der Buchmesse waren, bin ich da in diesen Tunnel mit reingerutscht und hab den jetzt ab und an mal gehört. Und dann hat er eben von der Zeit erzählt, also quasi als der Podcast angefangen hat, war die Zeit, als Wer steht mir die Show aufgezeichnet wurde, also vor knapp einem halben Jahr.
Ja.
Und dann hat er schon gesagt, boah, er freut sich so krass drauf, wenn diese Staffel endlich rauskommt. Ich so, ja geil, sie kommt jetzt raus, cool, Zeitsprung für mich quasi, weil das sagt er zwar über jede Staffel, aber bei der Staffel stimmt's halt auch wirklich. Das war die beste Staffel, die zu drehen. Diese Dynamik, die die vier hatten, war einfach nur geil. Und die Komik und alles, die Situationen. Ha. Und ich kann sagen, also jetzt war gerade Folge 4, ich kann es einfach nur bestätigen. Diese Staffel ist so unfassbar lustig. Also, wer steht mir die Show, wer das Format nicht kennt? Joko ist Moderator und es ist eine Quizshow. Es gibt vier Runden, es sind drei Promis da und immer eine Wildcard, nennt sich das, also ein Zuschauer, der aber schon vorher oder Zuschauerin, die vorher ausgewählt wurde. Und dann gibt es mehrere Runden. In jeder Runde wird eine von diesen vier Personen quasi eliminiert, bis das Finale ist gegen Joko. Und dann hat eben eine Person die Chance, Joko in diesem Finale zu besiegen und damit dann die Show zu stehlen. Heißt, die darauffolgende Show wird von dieser anderen Person moderiert. So, das mal vorweg. Darum geht's. Also es ist einfach eine Quizshow. Ich muss sagen, mein Gott, die Quizze, manche sind gut, manche sind super lame. Aber manche sind halt auch wirklich einfach der Brüller, was sie dann für Sachen machen müssen. Will ich jetzt auch gar nichts vorwegnehmen. Genau, die Staffel habe ich geguckt. Und in der Zwischenzeit habe ich eine Staffel von davor gesuchtet, wo Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Mark Forster drin waren. Diese Staffel war auch einfach nur göttlich.
Ich glaube, es steht und fällt auch mit den Leuten, absolut, die da dabei sind. Aber ich muss sagen, ich kriege immer die so Ausschnitte auf Instagram gespielt. Und bis jetzt war davon jedes witzig. Ja. Ich muss sagen, die Ausschnitte aus der Staffel mit Bill Kaulitz, die waren auch super lustig, weil er ja einfach auch so ein Typ ist, der all over the place ist. Ja. Aber er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Das macht's halt auch sehr sympathisch tatsächlich.
Stimmt, aber jetzt, wo du sagst, ich glaube, die Staffel müsste ich mir auch mal angucken. Ja. Ich finde, das geht auch nicht so. Also jetzt gerade habe ich so meinen, ich gucke gerade jetzt die aktuellen Folgen, mehr geht gerade nicht, weil es ist auch einfach zu viel.
Darfst du auch nicht vergessen, das geht auch schon eine gewisse Zeit. Das ist wie Joko und Klaas gegen ProSieben. Da habe ich doch auch mal eine Staffel durchgesuchtet und danach war auch dann erstmal wieder 8 Wochen Pause, weil das geht nur dann in Dosen. Aber es ist trifft mein Humorzentrum.
Ja, bei mir auch. Genau, also das war ein Riesending. Oder beides eben bei Joko und Klaas gegen ProSieben habe ich dann auch vorhin geguckt. Und dann bin ich tatsächlich bei YouTube viel hängen geblieben. So, das eine kennst du auch. Das haben wir da letztens entdeckt. So, was, du guckst das auch? So, ja, ich guck das auch. Nerdforge.
Oh.
Das fand ich saulustig, dass wir das noch nie festgestellt haben, weil ich die auch schon lange gucke.
Scheinbar reden wir nicht drüber. Nee, wir reden zu wenig.
Wir reden nicht über die nerdigen Sachen. Passt ja auch nicht. Also Nerdforge ist ein Kanal, das wusste ich gar nicht, ist ein Pärchen.
Das ist ein Pärchen und die kommen aus Norwegen.
Genau. Und
Martina und Hansi. Und
Hansi. Und sie sagt das auch, genau. Hansi. Genau, also Martina macht tatsächlich die meisten Sachen. Also es ist so ein Hobby-YouTube-Ding, Sachen. Sie machen so Tabletop-Miniaturen, größere Sets.
Ich würde sagen,
mögliche,
die sind im künstlerischen Bereich
tätig.
Mögliche. Genau, und Martina ist die vor der Kamera steht. Vor allen Dingen Hansi macht schon auch, glaube ich, viel im Hintergrund. Aber der schneidet auch viel. Den sieht man auch ab und zu. Aber die sind auch einfach so sympathisch und die machen so coole Dinge.
Ja.
Die machen wirklich Dinge, die sie machen möchten.
Ja, wirklich, das ist auch so Next Level an, was da rauskommt. Es kommen nicht so viele Videos. Ich glaube, es ist 2 im Monat, also alle 2 Wochen oder so kommt mal ein Video raus. Also das ist jetzt nicht, dass da jede Woche irgendein Video rausgeballert wird. Deswegen bin ich gerade auch wirklich an dem Limit angekommen. Ich habe, glaube ich, alle Videos mittlerweile gesehen, die ich cool finde. Also ich bin schon in die Vergangenheit zurückgegangen, habe gerade kein neues Videomaterial.
Wie lange guckst du die schon?
Ja, schon länger, aber wie gesagt, ich war ja auch krank in letzter Zeit, das heißt, ich habe viele Videos geguckt.
Nee, aber ich gucke die auch wirklich schon lange, ich glaube seit Corona.
Ach so,
also
ja,
seit
doch,
2020, genau.
Also, nee, ganz so lang glaube ich noch
ja,
nicht,
doch,
so,
aber so
zwei Jahre,
Ja.
Also ich glaube, als ich
so viel zu Hause war,
gucken,
ja.
Dann hat es irgendwann angefangen mit ihr.
Es ist geil, dass wir noch nicht drüber geredet haben.
Vor allem, weil das der andere YouTube-Kanal ist, wo wir auch noch nicht, also da ist auch irgendwann mal gefallen, dass du Video guckst, den auch.
Ja,
aber, naja.
Auch super.
Genau, also von dem her, ich die Videos sind einfach nur der Hammer. Ach, die machen so cooles Zeug. Und da ist so richtig dieses, man taucht in diese Fantasy-Welt ein und die machen irgendwelche geilen Sachen. Ach, es ist einfach nur toll. So, und dann jetzt das neue, exotische. Da wirst du jetzt gleich wieder lachen und denken, mein Gott, ich kenne die gar nicht, die hier sitzt.
Warte, muss ich mich festhalten?
Ich glaube schon, halt dich mal fest an der Couch. Der Kanal heißt Hand of Blood und das ist ein Gamer. mir wurde ein Video von ihm gezeigt, wo er ein Disney-Spiel spielt. Und das musst du dir vorstellen, das ist so ein trockener Typ. Und der ist nicht mal trocken, er ist saulustig. Aber es ist so ein Typ, der halt nichts mit so bunt und lustig und happy und so anfangen kann. Und dann spielt er so ein Disney-Spiel und macht sich einfach nur über alles lustig. Aber halt auf so einem Level, das ist einfach so geil. Ich habe so einen Lachflash gehabt in diesem gesamten Video. Und der Typ ist einfach nur so ein cooler Typ. So, damit hat's angefangen. Dann waren da noch so ein paar andere Videos mit drin. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist nur ein Gamer. Also der zockt. Auf seinem Hauptkanal kommen halt so Comedy-Sachen, dass er so Sachen anreißt und es ist wirklich einfach lustig. Aber er hat halt auch ganz normale so Nebenkanäle, wo er wirklich dann einfach nur 2 Stunden irgendwelche Spiele zockt. Muss ich gestehen, habe ich mir auch schon Sachen angeguckt. Dass ich die einfach anstelle und nebenbei laufen lasse. Aber auf dem Hauptkanal sind es halt so Sachen, dass er so, also das, wofür er bekannt ist, dass er so Simulatoren spielt. Zum Beispiel spielt er halt den Bienensimulator. Ist dann eine Biene. Oder er spielt irgendeinen Kajaksimulator. Und dann musst du dir vorstellen, dass er aber halt so ein Set aufbaut und dann wirklich in einem Kajak von einem Greenscreen hockt und quasi richtig mit Kajak fährt. Oder halt bei dem Disney-Spiel hat er halt Mickey-Maus-Ohren auf. Oder bei dem Bienending hat er ein Bienenkostüm an.
Ich liebe es gerade, dass wir diese Folge von Face to Face aufnehmen, weil ich sehe, wie du jetzt Kajak gefahren bist. Das ist einfach großartig. Ich lieb's. Ich kann das aber verstehen. Ich folge ja auch einem, ich gucke gerade nicht so viel YouTube. Gerade die Videos, die ich gucke, sind wirklich die mit denen, wo sie was herstellen. Also Nerdforge oder Jazza gucke ich gerade auch nicht so viel. Aber das ist eher sowas. Oder wenn sie so Aquarell malen, ich folge 2 asiatischen Kanälen noch, die dann halt Aquarell malen oder was auch immer. Das ist gerade so das, was ich gucke, aber YouTube ist gerade ein bisschen bei mir out. Aber ich habe ja einen, Sturmwaffel nennt sich der. Er ist ja ein deutscher YouTuber und der hat auch mit Gaming angefangen, ist mittlerweile in die Richtung Kochen, Essen gegangen, hat auch jetzt gerade seine eigene Kochmarke veröffentlicht, wo er Pfannen und Messer herstellt. Das ist jetzt das Erste, was rausgekommen ist. Aber er hat auch noch einen weiteren Kanal, wo er, glaube ich, auch noch zockt. Ich bin da gerade auch nicht so drin. Aber da habe ich auch auf Twitch, habe ich dann mal ein Spiel verfolgt, als es rauskam. Und zwar der 2. Teil von The Last of Us. Das war auch so geil, weil er auch so nicht dieser Horror-Typ ist. Und das geht ja schon in die richtigen. Oh mein Gott, das war so lustig. Ich kann das total verstehen. Ich glaube, wenn du da so deinen Typen findest und das Richtige ist, das ist schon sehr lustig.
Stimmt, jetzt über Sturmwaffel, da weiß ich noch, da habe ich mir auch mal ein paar Sachen geguckt. Also verstehe ich voll mit dem Humorzentrum.
Aber geil, wenn da in einem Kanu drin ist.
Ja, ich habe aber auch tatsächlich die Horrorspiele mir angeguckt. Weil die sind halt runtergebrochen auf nur die lustigen Momente. Und das ist auch so ein Typ, der sagt so, boah, Leute, ich hasse Horrorspiele spielen. Oh, gleich kommt der wieder rausgesprungen, gleich kommt ein Jumpscare. Ja. Und dann kommen sie so, oh Gott, jetzt ist mir das Herz in die Hose gefallen.
Aber genau das ist es, was es so faszinierend macht. Ich war ja auch, also The Last of Us war dann auch cool. Obwohl das auch schon, also es war schon echt, ist über eigentlich so gar nicht meins. Ja. Aber das einfach mit ihm zusammen, wo er dann auch sagt, oh Leute, das war jetzt schon lange nichts mehr, das kommt gleich und dann kommt der Zombie und er sagt, geh jetzt endlich tot,
Ja,
das ist so großartig, wirklich. Ja, kann ich total verstehen, die Faszination.
Okay, nein, also doch gar nicht, musste ich doch gar nicht so sehr festhalten am Sofa. Ich hatte es mit Sturmwaffel, habe ich schon wieder vergessen, dass du den ja auch geguckt hast.
Ja, ich finde das faszinierend, dass du jetzt auch da auf den Zug aufgesprungen bist.
Habe ich PewDiePie ganz viel geguckt. Das ist ja der größte, ich weiß nicht, ob er immer noch der größte YouTuber ist, aber der macht ja auch nur so Spiele. Da habe ich auch ganz viel Videos
geguckt. So hat es ja angefangen, glaube ich
auch. Ja, genau. Ja. Ach, da weiß ich jetzt nicht, aber
Ja, doch es ist viel über Gaming gegangen auf ja. YouTube. Also.
Nee, den habe ich während dem Studium ganz viel geguckt, weil ja, also im Freundeskreis auch ganz viele da so mit dabei waren. Dann hat es eben aufgehört.
Es kommen immer wieder neue Infos. Es wird nie langweilig mit uns. Ich finde das richtig gut.
Ja, das war's. Also mein Leben besteht hauptsächlich aus Hand of Blood Videos und wer stiehlt mir die Show.
Ja, aber es ist einfach so. Ich finde auch YouTube ist ja generell, also ist für mich auch so eine Plattform, wo ich den Kopf abschalten kann. Ja, also wo nicht so viel mitgedacht werden muss einfach. Und das ist, mache ich gerade nicht. Ich gucke gerade eher so Filme, die so ein bisschen das Hirn fordern. Darum ist das so ein bisschen raus, weil danach brauche ich dann wieder Pause. Ist auch total bescheuert, weil es gerade eine Zeit ist, die super anstrengend ist. Naja, es muss ja auch manchmal ein bisschen wehtun, ne? Mhm. Sonst ist es ja nicht richtig. Wenn du jetzt über YouTube erzählt hast, dann würde ich mal kurz eingrätschen, weil ich war noch zweimal im Kino.
Ah ja, stimmt.
Und dann haue ich da noch die Filme raus. Und zwar habe ich zum einen den neuen Martin Scorsese gesehen, Killers of the Flower Moon. Ist auch ein ganz kurzer Film, geht nur 3,5 Stunden, war dann auch so ein bisschen die Frage, okay, 3,5 Stunden ist eine lange Zeit für einen Kinobesuch. Man hat schon Filme gesehen, so ist es ja nicht. Avatar ging ja auch drei Stunden oder die Extended-Versionen von Herr der Ringe. Aber da passiert ja auch immer sehr viel, ist ja sehr actionlastig, ne? Und Martin Scorsese ist jetzt nicht unbedingt der actionlastigste Regisseur. Also zumindest war das bei dem Film klar, dass das jetzt nicht so ein Unterhaltungsfilm werden wird. Ja, aber ich kann schon mal sagen, ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. War ich tatsächlich selber überrascht. Und der Film behandelt ein sehr dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, was so ein bisschen immer unter den Teppich fällt. Und zwar geht es um den indianischen Stamm der Osage im Bundesstaat Oklahoma und die Ausrottung ist falsch, weil also
Massenmord?
Ja, Massenmord, danke. Und den
gut, was ist denn heute los, dass ich heute Jennifer, hier dein Wörterbuch bringe?
Richtig gut. Das funktioniert einfach mit uns, wir ergänzen uns jeweils. Genau, und den Massenmord an diesem Volk. Und dieser Massenmord ist aus keinem anderen Grund erfolgt, weil, um sich zu bereichern. Ja, weil auf dem Land der Osage-Indianer wurde Öl gefunden und damit waren sie die reichste Bevölkerung in Amerika. Und der weiße Mann konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat dann angefangen, systematisch diesen Stamm zu ermorden, um an die Reichtümer zu kommen. Jetzt, mein Tag.
Man versteht dich.
Hauptrolle spielt, wie sollte es anders sein, Leonardo DiCaprio. Robert De Niro spielt auch eine Hauptrolle und noch erwähnenswert ist Lily Gladstone, die weibliche Hauptrolle in dem Film übernimmt. Und also ich finde es gut, diese Thematik, finde ich, ist gut aufgearbeitet und ist zugänglich gemacht worden. Ich habe mich nicht gelangweilt, aber dieser Hype, wo man sagt, okay, es ist die stärkste Leistung von Leonardo DiCaprio seit Jahren, kann ich nicht unterstützen. Mich hat sein Charakter irgendwann so aufgeregt, weil ungefähr 0,0 Entwicklung stattgefunden hat. Dieses systematische Ermorden der Indianer, und nur weil es um Geld geht, also und dass nichts dagegen gemacht wurde, das ist ja das Schlimme. Das ist ja jahrelang, ist das nicht aufgefallen, bis dann wirklich mal jemand darauf aufmerksam wurde und das FBI ermittelt hat. Ja, das ist unfassbar. Ich finde, das macht einen wütend. Also mich hat es wütend gemacht während des Films auf jeden Fall. Aber manchmal die Darstellung der Charaktere von DiCaprio und De Niro waren manchmal einfach zu überzogen, dass es dann schon wieder so ein bisschen ins Lächerliche ging. Weil dann war es so ein bisschen zwanghaft auf witzig gemacht, was der Film nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber es ist gut, dass ich mit diesem Thema beschäftigt wurde. Und das ist ja scheinbar die neue Richtung, in die Scorsese geht, weil The Irishman war ja auch schon ein True-Crime-Film, also der auf einem wahren Verbrechen basiert. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der nächste Film, der in der Pipeline steht, auch ein Film, der auf einem wahren Verbrechen beruht.
Okay.
Aber, also mich hat der Film abgeholt. Es war jetzt nicht das absolute Highlight. Dafür war er dann auch insgesamt einfach zu lang. Aber er hat die Sache im Großen und Ganzen schon ganz gut gemacht. Genau, und dann kommen wir zu einem weiteren Film, der im Kino lief und aktuell noch läuft. Und das ist Napoleon, der neue Film von Ridley Scott in Zusammenarbeit mit Apple TV. In den Hauptrollen Ja.
Der Hinweis, den wusste ich nicht, weil ich habe dazu einen Zusatz, aber vielleicht erzählst du ihn von alleine. Erzähl erst
okay.
Mal den Film.
In den Hauptrollen Joaquin Phoenix als Napoleon und Vanessa Kirby als Josephine, seine große Liebe. Ich habe mir vom Trailer schon ein bisschen was erhofft. Leider wurden die Erwartungen so gar nicht erfüllt. Also der Film behandelt Napoleons Leben, Napoleons Aufstieg während der Französischen Revolution und auch seinen Fall danach. So, wie soll, so, wo fange ich an? Wo fange ich an? Es war schon klar, dass dieser Film sehr schlachtenlastig. Und es ist auch eine Schlacht, muss ich auch sagen, fand ich war extrem wichtig, einfach weil man da gesehen hat, was Napoleon für ein Taktiker war und ne, wie grausam. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, fand ich diesen Film echt enttäuschend. Und also der war so ein bisschen dumm dargestellt gefühlt, weil ich so, man das Gefühl hatte, okay, hast du jetzt einfach nur Glück und bist dumm? Oder willst du das wirklich? Hast du diesen absoluten Ehrgeiz, der dir immer nachgesagt wird? Oder stolperst du von einem Glücksfall in den nächsten und später hast du einfach nur Pech? Weil du hast überhaupt keine Charakterentwicklung sehen können, weil nur ein Ereignis nach dem anderen abgehandelt wird. Es ist natürlich sehr viel, was abgehandelt werden muss, aber das war so episodenhaft und nichts ist wirklich passiert. Und auch diese Darstellung der Beziehung zu Josephine, also im Endeffekt, in der Beziehung ist ja nichts anderes als ein notgeiler Bock, der sein Hirn komplett verliert, wenn er in der Nähe seiner Frau ist. Unfassbar. Ich hatte so ein bisschen 50 Shades of Grey Vibes.
Okay.
Nicht, was jetzt dieses SM-Zeug angeht, aber einfach nur, also es war ja völlig out of order. Mhm. Ja, es war eine Reihe, also der Kinofilm war eine große Enttäuschung, weil nichts Halbes, nichts Ganzes, keine Charakterentwicklung. Ich fand die Darsteller war auch nicht die beste Leistung, die man von ihnen gesehen hat. Vielleicht konnten sie aber auch gar nicht glänzen, wie gesagt. Ist eine andere Sache. Es war kein gutes Erlebnis. So. Die Sache ist die, es wird auf Apple TV
einwerfen.
Den Director's Cut geben, beziehungsweise eine Miniserie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Nee,
es
soll einfach vier Stunden Film.
Ist jetzt die Sache, was das ausmacht, muss man sich eigentlich tatsächlich im Vergleich dazu ansehen. Es ist viel Thematik, die abgehandelt werden muss. Jetzt muss man mal gucken, ob es in 4 Stunden passiert.
Doch, das ist nämlich das, was ich auch gehört habe oder was mir erzählt wurde, dass da einfach, deswegen fühlt es sich so episodenhaft an, weil stell dir mal vor, dass da noch 2 Stunden Film dazwischen sind. Natürlich fühlt sich das jetzt gerade total schnell und gecuttet an, weil effektiv Szenen rausgeschnitten wurden und auch Handlungsstränge.
Ja, aber dann ist die Frage, kann mir der Charakter näher gebracht werden und findet eine Charakterentwicklung statt oder habe ich immer noch das Gefühl, dass das eigentlich ein totaler Trottel ist, der nur von Glücksfütze zu Glücksfütze springt? Weil das ist ja eine andere Sache. Weil ich muss auch ehrlich sagen, die Schlachten waren auch irgendwann ermüdend. Also man hatte das Gefühl, man sieht eigentlich nur Schlachten, obwohl das überhaupt nicht stattgefunden hat, weil dann hattest du ja auch sehr viel Interaktion mit seiner Frau, aber irgendwie war das alles nicht so befriedigend. Hm. Also
für ihn schon. Entschuldigung.
Ja, was ist denn heute los? Ja, für ihn dann schon, aber für den Zuschauer nicht so.
Ja, oh Mann.
Muss ich jetzt gestehen. War aber leider ein bisschen eine Enttäuschung.
Ja. Weißt du, und ich finde, das Schlimme halt an sowas ist, also klar, dass vielleicht ein Film von einem Director dann irgendwie länger gedacht ist und wie auch immer, das, was geschnitten wird, okay. Aber so fühlt es sich so an, 2 Stunden Film hatte, oder sei es auch nur 1 Stunde, ist egal. Ja. Wenn so viel rausgeschnitten werden muss, warum bringt man den Film dann nicht so raus, wie er eigentlich gedacht war? Das ist wieder dann nur Geld machen.
Richtig.
Weil kein 3-Stunden-Film verkauft sich nicht so gut wie ein 2-Stunden-Film, weil die Menschen sind zu doof, um sich so lange auf einem Platz in einem Kino zu hocken. Ist das der Gedanke?
Ich weiß es nicht. Naja, generell ist es ja, du kannst auch einen guten Film in 1,5 Stunden erzählen.
Ja,
die
aber
Länge
manche
sagt,
Filme müssen halt
die Länge
erzählen,
sagt nichts, ja, aber vielleicht ist das auch kein Material, was ich in einem Film erzähle, sondern ich mache eine Miniserie draus.
Ja, ja.
Weil es so umfassend ist. Und wenn ich eine Charakterentwicklung haben will, dann muss ich diesen Film anders erzählen. Also das tut mir leid. Es ist halt schade, weil es ist dann halt wirklich nur dieses Schlachtengemetzel. Und auch das CGI war manchmal auch so schlecht, wirklich. Also das war so überspitzt brutal. Es geht ja nicht darum, ja, Krieg ist immer blutig und nicht schön anzusehen. Aber das war so übertrieben, nicht realistisch. Oh Gott, nee. Es war wirklich, also ich rede mich hier um Kopf und Kragen wahrscheinlich, aber das war wirklich, das war, mich hat der sowas von enttäuscht und nicht abgeholt, dieser Film. Ich musste zwischendrin so lachen, weil ich gedacht habe, der will mich verarschen. Wirklich. Oh, und ich habe mich gefragt, was seh ich das da gerade? Mhm. Ja. Der hat so absolut nicht meinen Nerv getroffen, man merkt es so gar nicht.
Ja gut, das ist aber einfach so. Ja. Also tatsächlich,
das ist aber kein Vergleich mit Gladiator, ja. Also das ist ganz anders. Du kommst auch diesen Charakteren nicht nahe. Keinem einzigen. Und es geht um einen großen Charakter der Geschichte. Gar nicht. Du fühlst auch diese Liebe zwischen denen nicht. Das ist auch, weiß nicht, okay, hassen die sich, lieben die sich? Was jetzt eigentlich? Nee.
Oh Mann. Gut, so ist es.
Ja, das gehört auch dazu.
Ja.
Kann nicht immer nur Erfolgserlebnisse im Kino geben. Muss auch mal eine Enttäuschung geben.
Ja.
So ist das. Ja, aber das waren meine zwei Kinobesuche.
Okay. Dann würde ich sagen, wir erzählen euch noch einen kleinen Schwenk, was noch so an anderen Sachen stattgefunden hat. Und dann kommen wir zu den, also kommen wir, kommst du zu den Büchern. Es haben, also ich, für mich waren es insgesamt 3 Konzerte, aber auf 2 warst du mit dabei.
Ja.
Ich war ein bisschen musikalisch unterwegs und also ganz so viel gibt es gar nicht dazu zu erzählen. Aber so einen großen Rundumschlag, finde ich, kann man schon erzählen. Das erste Konzert war City in Color. Das ist ein ruhiger Typ, würde ich sagen, der so richtig schöne akustische Musik macht. Ganz viel eigentlich nur mit einer Gitarre und dann so ein bisschen rockig, aber auch ein bisschen Country. Ganz schwierig, finde ich, zusammen. Folk. Aber dieser Typ hat einfach so eine unfassbar schöne Stimme. Oh, ist so, finde ich, für mich die perfekte Musik für den Herbst. Und durch Krankheitsfälle warst du dann ganz spontan mit dabei.
Super spontan, ja.
Also wirklich gefühlt von, hast du heute Abend jetzt in 3 Stunden Zeit, so in etwa.
Ja.
Aber hat dir ja auch gefallen, oder?
Ja, also ich habe davor ja gar nichts von ihm gehört.
So ein bisschen ab und
genau.
an vielleicht mal.
Also ich weiß nicht, ob er ständig bei mir auf der Playlist sein wird, aber ich verstehe, warum du sagst, es ist so eine schöne Herbstmusik, weil ich glaube, es wäre mir zu eintönig, nur ihn zu hören. Aber so zwischendrin mal war das schön. Ich habe halt immer das Problem bei diesen Konzerten, dass ich halt manchmal so wenig verstehe einfach. Dann wirkt das immer erst im Nachgang, weil man sich die Lieder richtig anhören kann. Und die Texte versteht. Aber es war schön. Es war ein kleines Konzert. Ich bin ja nicht so der große Menschenmassentyp. Und das war schön, weil es nicht so ein Gedränge war und jeder seinen Platz hatte. Und dann hat er so schön gesungen.
Ja.
Und das war schön.
Ja.
Das war eine schöne, spontane Aktion.
Ja. Aber ich würde sagen, dann machen wir das nächste Konzert. Das ist das andere, wo wir zu zweit waren. Das ist nämlich auch ein schönes, kleines Konzert gewesen. Ganz kuschelig. Ist sogar noch gar nicht so lange her. Und zwar heißt der Künstler Moncrief, ist ein irischer Sänger, der jetzt gerade seine allererste Tour macht als Headliner. Also er war schon als Vorband bei Künstlern mit dabei, daher kennen wir ihn tatsächlich
Ja, wir
auch.
Haben ihn als Vorband bei Philipp Porzell gesehen im letzten Jahr.
Genau.
Und da hat er uns ja auch schon umgehauen mit seiner Stimme und mit seiner Persönlichkeit.
Ja, und das war diesmal exakt das Gleiche. Der Typ ist, die ersten Töne sind losgegangen, ist auf die Bühne gekommen, der hatte so eine Präsenz, der hatte das komplette Publikum. Es war ein kleiner Veranstaltungsort, an dem wir waren, aber das hat
war
alles
so gut.
eingenommen. Ja,
ja, ich habe auch ein bisschen geweint.
Ja, weil dazu muss man sagen, also seine Lieder sind unfassbar schön, teilweise schnell, teilweise ruhig, aber alle mit ganz schön viel Geschichte dahinter.
Und ja, er ist ein Mensch, der dann noch sehr jung ist und der aber schon relativ viel durch hat im Leben und aber offen darüber spricht. Ja, und sein Lied, mit dem er ja so ein bisschen bekannt geworden ist, was er ja auch nochmal erzählt hat, heißt Talk und da geht es um Depressionen und Selbstmordgedanken. Und er redet da offen und ehrlich drüber und man fühlt das einfach so mit, weil das so nah am Leben dran ist und der auch so echt ist, ja, wenn er da steht oder wenn der fast, also wirklich, das ist ja, wenn man ihm auf Social Media folgt, dann sieht man das ja auch immer, der kann das gar nicht glauben, dass er wirklich diesen Erfolg jetzt hat. Der rastet jedes Mal total aus oder hat Tränen in den Augen und der ist einfach so, weil er sagt, die Musik hat sein Leben mitgerettet. Er hat diese Musik gefunden in dieser schlechten Phase, die er hatte, in dieser sehr dunklen Phase. Und es ist was ihm einfach dabei hilft, das zu verarbeiten und damit klarzukommen. Und das merkt man so in seinen Liedern. Und das ist alles, die sind so traurig teilweise, diese Lieder, aber sie sind auch so schön.
Ja.
Das ist wirklich, das ist auch egal, welches Lied man von ihm hört. Oh, das war sehr schön.
Das war ein richtig tolles
Konzert. Das war so schön.
Und ich finde wirklich, wie du sagst, es ist, er steht auf dieser Bühne, er singt und du merkst einfach, dass der aus ganzem Herzen singt. Ja. Ob es jetzt der Schmerz ist oder eben, also er hat ja auch schöne Sachen dann gesungen.
Das ist auch in diesen traurigen Liedern, in diesem, dieses Lied Talk, ist ja auch, ich weiß nicht, ob sie immer noch, ich fange jedes Mal an zu heulen an gewissen Stellen oder mir kommen die Tränen auf jeden Fall in die Augen. Aber das ist auch ein Lied, was dich trotz dieser schweren Thematik mit Hoffnung zurücklässt.
Ja.
Und das ist einfach mal, wenn es so schön traurig ist, das kann man nicht so anders ausdrücken. Und genau das ist das, finde ich, was er so verkörpert. Und der ist einfach, es ist mir egal, immer wenn der kommt, ich bin dabei.
Ich bin auch
das
sofort
ist,
wieder
und
dabei.
Und weil er hat auch, das ist genau die Stimme, die mich abholt. Weil er singt auch so schön.
Ja, es war ein wunderschönes Konzert, kann man nicht anders sagen.
Ich höre auch übrigens die Playlist rauf und runter.
Ah nee, gerade wieder nicht.
Ach doch.
Aber wirklich, der ist unfassbar schön, die Musik von ihm. Ja, und als letztes habe ich ein bisschen Kontrastprogramm dabei, aber das möchte ich erzählen, weil ich dieses Phänomen, Phänomen ist falsch, aber ich finde irgendwie dieses Konzept von der Band, Künstlerin.
Ja, habe ich vorher auch noch nie gehört, genau.
Also, ich glaube, es ist eine Band, sie heißt Skint und es ist so, jedes Lied behandelt einen True-Crime-Fall. Es gibt kein Album, sondern es kommen immer, ich glaube, so jedes halbe Jahr kommt ein neues Lied raus und damit ein neuer Fall, der behandelt wird. Und die Musikrichtung ist auch irgendwie eine wilde Mischung. Also ich glaube, am allermeisten kann man es irgendwie unter Metal, Rock, ein bisschen mit Elektro-Dingern, kann man wirklich super schwierig zusammenfassen. Es ist wirklich eine wilde Mischung und auch jedes Lied ist ein bisschen anders. Also es gibt wirklich die verschiedensten Songs, aber eben dieses Konzept dahinter, so einen True-Crime-Fall halt zu besingen, ich finde das irgendwie so genial und diese Band lebt es halt auch. Also die Sängerin ist, finde ich, auch so eine Kunstfigur, man weiß nicht, wie sie in echt ausschaut und so, wie sie sich auf der Bühne gibt. Das ist auch was, habe ich so noch nicht gesehen, ist tatsächlich keine Musik, die ich jetzt hier rauf und runter höre. Überhaupt nicht, sondern da ist es auch so ein, ich finde die Musikvideos krass, das ist auch so ein Kunstding für mich und eben die Songs sind einfach richtig geil. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe vielleicht ein, zwei Mal ein Lied angemacht, dachte mir, boah, nee, kann ich nicht weiterhören. Aber also so das Konzert fand ich wiederum richtig geil. Es war auch eine geile Stimmung und hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, das war's.
Es war sehr musiklastig auch dieser Monat, wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren lassen.
Ja, auf alle Fälle.
Aber es war schön.
Und dann gibt es noch eine letzte Sache, die wir gemacht haben. Wir waren auf einer Spielemesse.
Und das war richtig schön.
Das war richtig schön. Es war dieses Jahr an einem anderen Ort wie bisher. Also es war nicht in der Stadt, in der wir sonst immer sind. Aber es war, finde ich, so angenehm. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn du da hockst mit Leuten, die auch alle Spiele toll finden. Dann ist ja so der Gedanke dahinter, es gibt gar einen Bereich, wo man Spiele spielen kann. Man kann sich an so einer Spielothek eben Spiele ausleihen, Sachen ausprobieren. Und dann gibt es eben auch manche Spielehersteller und Verlage, die halt auch da sind, dass man sich auch nochmal die Neuerscheinungen angucken kann. Genau, also ich finde, es war einfach ein insgesamt richtig cooler Tag, an dem man viele Spiele ausprobiert hat. Und danach war ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war so krass im Spielefieber. Ich habe danach auch jetzt einiges an Brettspielen gekauft, die jetzt neu eingezogen sind. Und auch so, ich finde, das hat jetzt wieder so die Liebe auch noch mal mehr entfacht, weil es hat einfach so Spaß gemacht. Und ich finde, das ist was, das geht irgendwie manchmal so schnell unter, dass man sich auch einfach mal zusammenhocken kann und was spielen kann. Ich finde, das macht so mega viel Spaß einfach.
Ja, es ist, glaube ich, eine Typsache, aber ich finde es auch großartig. Ich war jetzt nicht so ganz, also ich fand das total cool und ich fand es so cool, dass wir auch so viel gespielt haben auf der Messe und so viel ausprobiert haben. Ich bin Gott sei Dank dann dieses Mal, weil ich war davor ja auch schon mal auf der Spielemesse und da war ich total im Spielefieber. Da haben wir ja dann, da habe ich ja dann auch Flügelschlag gekauft und danach das Villainous, das war so mein Jahr und dieses Jahr bin ich da Gott sei Dank von, abgekommen. Nee, aber ja, ich finde es cool, ja, dass es einen das wieder in Erinnerung gerufen hat, dass man auch einfach ganz gemütlich einen Spieleabend machen kann oder was auch immer, zu welcher Tageszeit es stattfindet.
Ja, weil wir haben jetzt auch noch so ein paar, also Susi und ich, wir sind ja so Exit-Profis.
Ja.
Da haben wir jetzt ein paar Sachen neu mitgenommen, die auch so ein bisschen vom Konzept her anders sind. Und ich habe danach halt ein Spiel mir endlich gekauft, was ich seit Jahren schon haben wollte und so. Also ich finde, das ist jetzt einfach nur mal ganz cool zu wissen. Okay, man hat jetzt in den nächsten Wochen, Monaten tolle neue Sachen, die man auch immer mal wieder aus dem Schrank holen kann.
Ja. Ach, das ist schön. Ja, eins haben wir ja auch schon ausgetestet. Das war ja auch ganz gut. Genau. Ja, dann sind wir bei den Büchern, oder?
Ja.
Wahnsinn.
Also es hat sich natürlich logischerweise seit vor 2 Wochen, seit der letzten Folge, die ihr gehört habt, hat sich absolut gar nichts geändert, was meinen Buchkonsum angeht. Stimmt nicht. Ich habe Elternabend angefangen.
Und?
Ich habe 4 Kapitel gelesen. Ich find's richtig gut.
Du findest, ey, schon 4 Kapitel.
Ja, und ich hab's nur seitdem wieder nicht in die Hand genommen. Ja, es ist so.
Ja, manchmal steckt man einfach nicht drin. Es ist so. Also, bei mir hat sich jetzt auch nicht so viel getan, aber ich habe es geschafft, ein Buch zu beenden. Und es sind 3 Bücher bei mir eingezogen. Ich finde, das geht auch noch. Ich hatte eins vorbestellt und dann bin ich in den Buchladen gegangen und habe gedacht, okay, komm, ich habe gerade so Bock auf einen Weihnachtskrimi. Schaust du mal? Und dann habe ich da noch 2 gekauft. Also welches Buch ist bei mir eingezogen? Bei mir ist der 2. Teil einer Reihe eingezogen und zwar Iron Flame, Flammen geküsst von Rebecca Yarros. Das ist ja der 2. Teil zur Fourth Ring.
Ich wusste nicht mal, dass du den ersten Teil hast.
Doch, ich habe mir den ersten Teil gekauft, weil
war
er war so.
War das in der Zwischenzeit jetzt?
Ja, das war in der Zwischenzeit, genau. Siehst du, über den haben wir noch nicht geredet. Ich habe den ersten Teil gekauft, da lese ich euch auch gleich die Inhaltsangabe vor, weil der 2. würde nur spoilern. Und dann hat man ja überall auf Social Media gesehen, wie fertig die Leute aber nach dem Ende von Fourth Ring waren. Und dann hast du gedacht, nee, komm, der 2. Teil erscheint ja dann jetzt 2 Monate später, dann hast du den gleich da, dann kannst du den ersten lesen. So, jetzt sind aber alle fertig nach dem 2. Teil.
Oh no.
Und sie hat noch nicht mal angefangen, den 3. Teil zu schreiben. Ja, denke ich mir so, aber ich habe ihn jetzt da und ich habe auch den Farbschnitt ergattert.
Okay.
Also es sieht auch wunderschön aus, da ist so eine schöne Karte vorne drin, also dieses Buch ist wieder wundervoll.
Aber dann erzähl doch gerne, um was es geht, weil ich sehe es auch nur überall, aber ich habe keine Ahnung, um was
es
geht.
Ja, also es ist ein Fantasy-Buch. Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch.
Ein Drache.
Mhm. Ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben. Denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken. Besonders Zayden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern. Und ohne Frage auch der attraktivste.
Susi mit mehr Enthusiasmus. Okay, Entschuldigung.
Und ohne Frage, achso. Was, nochmal? Achso. Ja. Und ohne Frage auch der attraktivste.
Danke.
Bitte. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will. Denn am Basquiat War College haben alle eine Agenda und es gibt nur 2 Wege hinaus. Den Abschluss machen oder sterben. Mhm. Also das ist schon ein sehr geiler Klappentext und es klingt richtig gut und es kommen Drachen drin vor.
Ja.
Und die letzten 100 Seiten wirklich, wenn man sich diese TikToks und Reels anguckt, die wirklich, da geht's auf, ab, alle heulen, alle sind komplett geschockt. Ich bin jetzt schon gespannt. Ich muss es dann halt irgendwann lesen. Die sind jetzt auch nicht ganz so dünn und der 2. Teil jetzt hat über 1000 Seiten.
Was? Oh, scheiße.
Aber eigentlich ist es jetzt genau die Zeit, um das zu lesen. Ich hab's ja. Du könntest es dir zur Not ausleihen.
Nö, ich denke mir eher so, oh, ich würde schon lesen, aber.
Nee, aber nee, eigentlich auch nicht.
Nee, gerade halt nicht. Aber ich finde,
es
hört sich mega cool an.
Also, abgesehen von diesem ganzen Hype, ich bin ja sonst auch eigentlich nicht der Typ, der so eine Hype-Bücher immer gleich liest, aber das war wirklich dann.
Ja, deswegen
das war sehr überzeugend.
Ich habe extra bisher nicht durchgelesen, ich dachte, oh, das ist schon wieder so ein Buch, was alle jetzt hypen. Fourth Wing, überall. Aber es hört sich halt auch echt gut an. Mist.
Blöd gelaufen. oder? So, und dann kamen ja noch zwei Weihnachtskrimis mit. Und zum einen habe ich mir da Mord im Christmas Express geholt von Alexandra Benedikt. Hat so ein bisschen Parallelen zu Mord im Orient Express. Darum kam es mit. 18 Passagiere, 7 Stops. Ein Killer.
Stops.
Während halb Großbritannien unter einer dichten Schneedecke verschwindet, schlängelt sich der Christmas Express durch die malerischen schottischen Highlands. Doch plötzlich findet die winterliche Idylle ein jähes Ende. Einer der Mitreisenden an Bord treibt ein tödliches Spiel und gibt sich nicht mit einem Opfer zufrieden. Mord im Orient Express in Weihnachts. In Schottland? In Weihnachts.
Oh Gott.
Ja. Habe ich gedacht, musste ich mitnehmen. Und dann.
Wie heißt das Buch nochmal?
Moment. Mord im Christmas Express von Alexandra Benedikt. Und dann kam ich nicht um ein Buch drum herum, weil der Titel lautet Weihnachten mit Sherlock Holmes. Und wer sich mit Sherlock Holmes auskennt, weiß, dass Arthur Conan Doyle nur eine Geschichte im weihnachtlichen Setting von mit Sherlock Holmes geschrieben hat. Und das ist jetzt eine Kurzgeschichtensammlung, die von anderen Autoren, die auch Geschichten über Sherlock Holmes schreiben. Nee, jetzt bin ich raus.
Wurde?
Was? Aufgedeckt worden,
also,
genau.
Also, das ist nicht von Arthur Conan
Doyle. Nein, es ist eine Geschichte
Autoren,
von, es ist die eine Geschichte von Arthur Conan Doyle. Ja, das hat, ich habe ja schon zwei Geschichten gelesen, die nicht von Arthur Conan Doyle geschrieben wurden. Und zwar sind das zwei Geschichten von Anthony Horowitz. Mhm. Und ich muss sagen, der hat das echt gut gemacht.
Nein, aber ich meine, ich finde es eigentlich spannend, dass das so
Ich glaube, das muss rechtemäßig einfach abgesprochen werden. Und dann kann man das machen.
Conan Doyle ist ja vielleicht urheberrechtlich schon lange tot.
Also ist er auch, ja.
Dann ist es, ja klar,
aber dann ist halt die Frage, ob die Familie auch die Rechte immer verlängern lässt. Aber die Geschichten dürfen geschrieben werden.
Okay,
und wie gesagt,
spannend.
Es sind wie viele? 1, 2, 3, 6 verschiedene Autoren und Autorinnen in dem Buch drin. Und ich habe mit der ersten Geschichte schon angefangen und die ist von Anthony Horowitz und man kriegt sofort wieder die Sherlock Holmes-Vibes und das ist, ich lieb's einfach. Im winterlichen London ermittelt Sherlock Holmes.
Geil. Klingt cool.
Also ich finde, ich habe eine gute Auswahl getroffen an den drei Büchern, die jetzt noch eingezogen sind. Ich glaube, das werden die letzten des Jahres sein. Ich habe nicht nochmal vor, einkaufen zu gehen. Von daher, ja. Und dann schulde ich euch jetzt noch ein Buch, was ich gelesen bzw. gehört habe. Und das ist ein Buch, über das bin ich zufällig gestolpert. Rein vom Cover her und vom Text ist es nicht so, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir diese Geschichte gefallen wird. Und zwar ist das Wunder brauchen etwas länger von Hanna Sunderland. Und da vorne sind so, das Cover ist so orange mit so blau-weißen Blumen drauf. Und ich würde es jetzt eher in die Belletristik, so typisch romantische Ecke tun, rein vom Optischen her. Aber es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte.
Wow.
Nein?
Also ich würde sagen, nein, es war nur so, ich würde sagen, es passt so in das Romantische. Aber es ist eine wirklich schöne Geschichte, weil romantische Geschichten können ja nicht wirklich schön sein.
Naja, ich bin doch nicht der typische romantische Typ. Weißt du, wenn das so kitschig ist.
Ja, war alles gut. Das war gerade sehr geil gesagt. Romantische Geschichten können nicht schön sein.
Oh je, das wird, glaube ich, wieder eine sehr lustige.
Nee, passt. Okay, um was geht's denn?
Ja, es geht um Nell, die in Birmingham lebt und dort in einem Café auf den sehr charmanten Iren Charlie trifft. Und sich gleich so ein bisschen in ihn verliebt oder merkt, okay, da ist irgendeine Verbindung da. Und dann verlieren sie sich aus den Augen. Und also, weil sie haben auch keine Nummern ausgetauscht und sie überlegt jetzt, okay, wie kann ich ihn denn irgendwie finden? Und das ist so ein bisschen aussichtslos. Bis sie eines Tages in ihrem Job, weil sie arbeitet bei einer Seelsorger-Hotline, wo sich Leute mit psychischen Problemen melden können oder in schwierigen Situationen, sie Charlie am Telefon hat. Und dann geht diese Geschichte weiter, weil Charlie ein Mensch ist, der Probleme hat, der eine sehr schlimme und tragische Situation in seinem Leben durchlebt hat und verarbeiten muss. Und man begleitet die beiden auf diesem Weg, wie sie sich finden und aber auch, wie sie diese Situation durchstehen oder verarbeiten. Und das ist nicht so, dass typisch ist ja so für diese Geschichten, ne, dass dann die Protagonistin,
sie rettet
ihn.
Er rettet sie.
Und das ist in dem Buch nicht der Fall.
Das ist gut. Weil das wäre eine falsche Message.
Richtig. Und das macht dieses Buch so gut und so schön, weil es genau die Aussagen trifft, die auf das wahre Leben, also die auch das wahre Leben im wahren Leben so stattfinden. Er rettet sie nicht, sie rettet ihn nicht, sondern er muss selber durch diesen Schmerz durch und muss diese Sache verarbeiten und sie unterstützt ihn einfach dabei. Und auch durch ihn, weil sie hat eine schwierige Ehe hinter sich, die nicht so ganz abgeschlossen ist, und durch ihn bekommt sie aber auch so die Stärke, sich aus dieser Situation zu lösen und für sich auch einzustehen. Also das ist so, sie unterstützen sich gegenseitig, aber sie sind nicht der Retter, sondern sie retten sich selber. Mhm. Und das ist ein wirklich so schön auch geschrieben und die Charaktere sind so liebenswert und das fühlt sich einfach echt an. Also das ist wirklich, hat mich abgeholt. Kein absolutes Klingt Highlight, ja, schön. Weil es kam noch so eine Sache drin vor, wo ich gedacht habe, das hätte jetzt nicht sein müssen.
Okay.
War jetzt aber nicht so störend, dass ich sage, es ist die absolute Katastrophe. Aber ansonsten eine wirklich empfehlenswerte Geschichte. Wunder brauchen etwas länger, von Hannah Sunderland. Und das meinte ich jetzt mit.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Man hätte es am Anfang so in dieser romantischen Sache verorten können, aber es ist kein typisches.
Es ist eine Liebesgeschichte, Geschichte, aber genau. Es geht eigentlich um diese anderen Themen.
Ja, genau.
Okay, ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und sie werden auch so dargestellt. Also es wird nicht schön geredet oder sowas, sondern es wird genau das gezeigt, wie es ist.
Schön.
Ja.
Das ist
der Abschluss.
Das war eine richtig gute Folge.
Ja, es war jetzt auch ein schöner Abschluss, ne?
Ja, finde ich auch.
So ist es. Ja. Dann hoffen wir, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns.
Wir hatten keinen Komplettaussetzer.
Nee.
Aber ich glaube, es war trotzdem ganz unterhaltsam.
Ja, du bist heute eingesprungen auf jeden Fall.
Ja.
Also wenn, dann war ich heute das Problem.
Nee.
Hey, it's me.
Nein, nicht das Problem.
Ach, das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt. Ja. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund.
Schön war's. Thank you.